Ja, Freitagabend, da war ja wahrscheinlich schweizweit so eine Feier, wo eigentlich das Böse gefeiert wurde, das sogenannte Halloween. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und das Halloween hat eigentlich, ich sage jetzt mal bewusst, eigentlich in gewisser Hinsicht einen christlichen Hintergrund. Halloween heißt der Abend vor Allerheiligen. Das Allerheilige wurde im 5. Jahrhundert in Italien eingeführt, das christliche Italien damals, mit der Gedanke, sich an den Heiligen, sogenannt an der Märtyrer, solche, die den Leidensweg gegangen sind, weil sie an Christus geglaubt haben. Also man hat sich bewusst erinnert an denen, die als Vorbilder vorangingen. Und Vorbilder, das haben wir ja letztes Mal gesehen, wie wichtig sie sind. Ja. Paulus sagt, nehmt mich als Vorbild, seid mein Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Und als solcher hat man dann 5. Jahrhundert diese Feier festgelegt. Später wurde es dann am 1. November festgelegt und man hat sich an gewisse Datum angepasst, wo auch die Kelten eine Feier hatten. Eine Feier, wo man die Tote, oder besser gesagt, das Totenreich gefeiert hat. Man hat wirklich geglaubt, dass an dieser einen Abend die Schwelle zwischen Lebendiger und Toter sehr eng ist. Und das war der Zeit, wo dann die Geister aufkamen und man eine gewisse Begegnung mit den Toten hatte. Jetzt, Christentum, 1. November, Allerheilige. Später wurde dann noch ein anderer Fest hinzugefügt, Aller Seelen. Und beim Aller Seelen kam eigentlich eine falsche Gedanke, eine nichtchristliche Gedanke hinein. Und das war, man betet für die Verstorbenen. Das katholische Kirche, anders als bei uns, die glauben ja nicht, dass man auf den Moment des Todes Christus anschauen wird, dass man bei Christus sein wird, sondern die meisten werden noch einen langen Weg durch den Fegefeuer gehen müssen, mit der Hoffnung, irgend nach 100, 1000 oder noch mehr Jahren einmal bei Christus sein zu können. Und darum betet man für die Verstorbenen, damit der Weg durch den Fegefeuer verkürzt wird. Ein heidnischer Gedanke, nicht biblischer Gedanke, der aber dann hineinkam. Und so später hat aber eine ganze heidnische Fest, Halloween, die Kontrolle übernommen. So dass mindestens der große Teil der Schweiz eigentlich Halloween gefeiert wird. Und wer denkt noch über Allerheilige? Über alle Seelen sollten wir auch nicht, weil das bringt ja gar nichts. Aber wir sehen eine Mischung. Und diese Vermischung zwischen göttlicher Wahrheit und dann wiederum Weltlichkeit, Heidentum, ja sogar Okkultismus, zu was es schlussendlich führen kann. Und so möchten wir mit diesem Gedanken in 2. Korinther Kapitel 6 hineintauchen, wo es unter anderem geht nicht unter fremdartige Joch mit Ungläubigen. Und ich glaube, das geschah damals, man ging in ein gewisses Joch hinein, man ging gewisse Kompromisse hinein, man dachte, indem man den Datum auf 1. November festlegt, dass man auch die vom keltischen Gedanken gut geprägt sind, auch die gewinnen können. Aber anstattdessen gab man die keltischen Gedanken im Christentum hinein. Und wie gesagt, beim Aller Seelen kamen andere Gedanken noch hinein, wo wir nicht im Wort Gottes sehen. Und das Fest ist weit entfernt von dies, was es einmal eigentlich gemeint war. 2. Korinther, Kapitel 6. Es ist Paulus, der die Korinther schreibt und keine Gemeinde erlebte so stark diese Liebe und Passion eines Apostels wie Korinth. Wir lesen, dass insgesamt hat Paulus die Korinther 4 Briefe geschrieben. 2 von denen haben wir im Wort Gottes. Die 2 anderen werden wohl erwähnt, wir haben sie aber nicht im Wort Gottes. 2 Briefe, 1. Korinther und 2. Korintherbrief. Und da lesen wir über sein Eifer, über die Liebe, wo er hatte. Über diesen Kampf für die Korinther. Und in Korinth zu leben war nicht einfach. Oft haben wir die Tendenz als Christen, wenn eine Region nicht gut ist, dass wir uns von dieser Region entfernen. Wir haben sogar Bibelverse dafür und ich komme noch dazu. Aber interessant, Paulus sagt die Korinther, die an Jesus glauben, nie Korinth zu verlassen. Weil Korinth war wirklich durch und durch eine heidnische, weltliche, sündhafte Stadt. Durch und durch. Und dennoch hat Paulus so einen Eifer. Ja, Gott selbst sagt in Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 11, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also Gott selbst sagt, ein großes Volk, das heißt die Gemeinde, welche entstehen wird. Aber diese Gemeinde, die kam unter große, ich sage jetzt mal, Anfechtungen oder Kämpfe. Nochmal Korinth, eine heidnische Stadt, eine weltliche Stadt. Korinth zwischen Festland und der Peloponnesischen Halbinsel, genau dazwischen war Korinth. In einem engen Korridor. Und diese Stadt, anders als viele andere Hafenstädte, hat sogar zwei Hafen gehabt. Eine am Saronischen Golf und eine am Golf von Korinth. Und damit der Weg verkürzt wird, dass man nicht rund um diese Peloponnesische Halbinsel gehen musste mit dem Schiff, hat man, siehe da, die Schiffe auf dem Festland genommen und über Land von einer Hafe zum anderen geführt. Und jetzt könnt ihr mal vorstellen, was da in Korinth alles so ging. Eine Hafenstadt war immer eine weltliche Stadt. Da kamen Menschen vom gesamten römischen Reich. Im Korinth stand ein großer Tempel, der sogenannte Akropolis auf der Höhe. Es war der Tempel der Aphrodite. Und man sagte, dass zur Zeit, wo Paulus Korinth missioniert, da dienten ungefähr 1000 Tempelprostituierte da oben in dieser Akropolis. Also Unmoral, Unzucht war Teil der Götzendienst in Korinth. Also das Götzekult war allgegenwärtig. Und genau in dieser Stadt entsteht eine Gemeinde. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, was das mit sich alles so bringt. Welche Anfechtungen, Kämpfe, Kompromisse, Anpassungen. Und dies alles erlebten die Korinther. Aber Paulus, wenn es um Heiligkeit ging, um Wahrheit ging, war er kompromisslos. Und in seiner Kompromisslosigkeit geschah etwas, das die Korinther Paulus gar nicht mehr so, in meine Worte, gern hatte. Ja, wir lesen zum Beispiel 2. Korinther, Kapitel 6. Da muss Paulus über seine Hingabe und Treue reden. Und er sagt, Vers 11, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Jetzt kommt ein tragisches Vers. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Das ist ein tragischer Vers. Eng ist es in euren Herzen. Also, sie waren sehr wohl wiedergeboren. Aber wahrscheinlich durch gewisse Umstände. Wahrscheinlich durch diese Klarheit eines Paulus kamen sie in Anfechtungen. Kamen sie in eine Situation hinein und sagten, Paulus, hör einfach mal auf. Wir sind gläubig, wir sind wiedergeboren, lass uns doch so leben, wie wir es als richtig sehen. Aber Paulus war da kompromisslos. So leben, wie ihr es wollt. Nein, wir wollen Christi Nachahmer werden. Und genau da kommt unser Text von heute, diese Absonderung. Nochmal, Absonderung, nicht Flucht. Absonderung an dem Ort, wo Gott uns hineingesetzt hat. Und ich lese die Verse 14 bis Kapitel 7, Vers 1, 2. Korinther 6. Zieht nicht in einem fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandern. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nicht Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so sollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Also Paulus, er muss sie aufrütteln. Er muss sie nochmal erinnern. Geschwister, was wart ihr einmal und zu was seid ihr geworden? Und er beginnt, geht nicht unter eine fremdartige Joch mit Ungläubigen. Das ist ein Prinzip, wo wir immer wieder im Wort Gottes sehen. Diese Joch mit Ungläubigen. Und er erklärt, das Alte hat nichts zu tun mit dem Neuen. Tod nicht mit Leben, geistlich nicht mit Weltlichkeit, Wahrheit nicht mit Lüge, rein nicht mit unrein. Geschwister, erkennt, was ihr einmal wart und zu was ihr geworden seid. Das lesen wir immer wieder, wie Paulus es erinnert. Und es ist ganz ein wichtiger Punkt, zum Beispiel in 1. Petrus, Kapitel 4, da sagt Petrus, dass unser Wandel sehr wichtig ist. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 3, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangenen Zeiten des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen, in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Also die in der Welt lästern, weil ihr heilig wandelt. Aber es soll sie befremden. Es soll spürbar sein, dass wir als Kinder Gottes, die Korinther soll erkennen, es soll spürbar sein, dass sie zu einer neuen Schöpfung geworden sind. Nur in Korinth geschieht was anderes. Sie passen sich den Weltlauf an. Die Korinther wollten beides. Sie wollten sehr wohl Christus gehören. Sie wollten Kinder Gottes sein. Sie waren sehr wohl eine neue Kreatur. Aber sie wollten sich auch dem Weltlauf anpassen. Und das kommt schleichend. In diese Gefahr steckt jeder einzelne von uns ohne Ausnahme. Vielleicht könnt ihr erinnern, wie es damals war, wo man erkennt hat, man ist Sünder. Man wird nie vor Gott bestehen können. Und Gott in seiner Gnade und Liebe hat uns aus dieser Welt herausgeholt. Der Christus selbst ist für uns gestorben. Das ist auch der Grund, warum wir nachher zum Abendmahl gehen. Wir haben erkannt. Und wir sind zu einer Neuschöpfung geworden. Und da war dieser Eifer, dieses Feuer. Man hat alles entfernt im Leben, was nicht Christus meinen sollte. Man war radikal mit sich selbst. Und auf einmal, nach einem Jahr, 2, 3, 4, beginnt diese Anpassung. Teilweise braucht es gar kein 1 Jahr, 2, 3, sondern teilweise unmittelbar nach dem Sonntag Gottesdienst, schon am Montag, passt man sich der Welt wieder an. Warum eigentlich? Warum? Paulus sagt den Römer, Kapitel 6, Vers 11, haltet euch vor euch der Sünde für tot, Gott aber leben in Christus Jesus. Was Sünde ist, soll in unserem Leben tot sein. Er ruft zu einem heiligen Leben, Absonderung. Ja, was bedeutet diese Absonderung? Nochmal, zieht nicht in einem fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Absonderung von dies, was götzendienerisch ist. Absonderung, weil da kam auch eine geistliche Mischung hinein. Und geistliche Mischung ist extrem gefährlich. Es war eine Mischung zwischen teilweise, das haben wir letzte Woche gesehen, im Philipperbrief, zwischen Judaismus und dann wiederum die Gnadenlehre. Zurück zu Gesetz oder Christus allein. Christus genügt mir nicht, also müssen wir dies und jenes doch machen. Und es kommt zur Gesetzlichkeit und durch Gesetze möchte ich gerne vor Gott bestehen können, aber es geht auf der Kosten von Gnade. Eine extrem gefährliche Mischung. Dann wiederum das Christentum und Heidentum. Sie ließen sich, die Korinther, von charismatischen Rednern verführen. Sie waren rhetorisch begabt, äußerlich vielleicht attraktiv, aber sie brachten eine fremde und eine andere Lehre. Und Geschwister, dies geschieht heute in der Gemeinde immer mehr und mehr. Wir passen uns den Weltlauf an, weil nicht mehr das Wort Gottes das einzige Maßstab ist. Nochmal Vers 14, zieht nicht in eine fremdartige Joch mit Ungläubigen. Das ist ein Leitgedanke für diesen ganzen Abschnitt. Es fordert uns heraus, mitten in einer Gesellschaft zu leben, die anders denkt als mir. Er fordert uns heraus im persönlichen, alltäglichen Leben als Christen. Es fordert uns heraus im Miteinander innerhalb der Gemeinde. Das Bild des Jochs, vielleicht heute nicht mehr so bekannt, bei den Bauern früher wahrscheinlich sehr klar, aber heute ein Joch. Das Joch war eine Vorrichtung, die man besonders auf Ochsen auflegte, wenn sie gemeinsam ziehen mussten. Das Joch war ganz wichtig. Zwei Tiere wurden zusammengespannt, um dieselbe Last zu ziehen. Das Joch ist somit ein Bild des gemeinsames Wirken und Lebens. Die Ehe wird auch als Jochgenossen gesehen. Das sind zwei Personen, die gemeinsam ein Ziel haben. Aber interessant, in 5. Mose 22, Vers 10, da lesen wir, du sollst nicht pflügen mit einem Rind und einem Esel zusammen. Also du sollst nicht pflügen und einen Rind nehmen und einen Esel und ihnen ein gemeinsames Joch auflegen. Warum nicht? Es geht gar nicht. Diese Tiere haben verschiedene Kräfte, Charaktere, Größen, Temperament. Man kann sie nicht zusammenspannen. Und genau dieses Bild benutzt auch Paulus. Genauso wie man einen Esel nicht nehmen kann und einen Rind, und dass sie gemeinsam pflügen. So können wir auch in den geistlichen Sinn diese Mischung nicht haben. Was nicht zusammengehört, soll der Mensch nicht künstlich verbinden. Ja, nochmal, was heißt es dann? Geht nicht und eine fremdartige Joch mit Ungläubigen. Sollen wir gar keinen Kontakt mehr haben mit Ungläubigen? Wenn man diese Vers so nimmt, wie es ist, ohne den Kontext zu betrachten, dann würden wir sagen, ab sofort Einsiedler. Wir ziehen uns irgendwo zurück. Wir leben ab sofort in einer eigenen Kommune. Das haben viele Christen gemacht. Die Hutterer, die Einmische und so weiter. Viele christliche Gruppierungen, die tatsächlich aus eigener Schutz lebten in ihren eigenen Kommunen ohne Beziehung mit denen, die draußen sind. Also man verkehrt nur noch unter Christen und so weiter. Teilweise müssen wir auch, ich sage jetzt mal, die Kinder schützen. Und je nachdem, in welcher Situation man lebt und wo man lebt und wie man lebt, muss man dann die Kinder auch mal in eine christliche Schule schicken. Aber wir müssen aufpassen. Wir wollen uns dennoch nicht absondern. Paulus fordert keine soziale Isolation. Sonst würde er sagen, zieht weg aus Korinth. Zieht weg. Zieht weg aus Bern, aus Zürich, aus Genf, wo wir auch wohnen. Das steht nicht. Ja, wenn ihr mal wegziehen wollt, weil ihr irgendwo anders wohnen wollt, seid gesegnet. Ja, aber es geht nicht darum. Es geht, das Fliehen, das Kofferpacken. Nein. In 1. Korinther 9 lesen wir einen interessanten Gedanke. In 1. Korinther 9, Die Verse 19 und 20, da lesen wir: Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allem zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Denn Juden bin ich wie eine Jude geworden, damit ich die Jude gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Verstehen wir diese Gedanken? Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin. Also er hat ein Ziel, er will die Menschen erreichen. Also er geht in den Gassen, er geht, wo die Sünder sind. Er passt sich in gewisser Hinsicht denen an. Ich weiß noch, ich habe mal in einer Hirtenkonferenz, da ging es unter anderem als Rede an Pastoren, und der, wo der Vortrag gehalten hat, hat uns Pastoren richtig ermahnt. Wenn ihr irgendwo berufen worden werdet, wenn ihr in irgendein Land geht als Missionare, ihr nehmt nicht eure Kultur mit, ja, der ist ein Teil eurer Leben, aber ihr passt euch der örtlichen Kultur an, ja, ihr liebt es sogar. Nicht das Sündhaftige, das ist Achtung, aber es geht darum, die Menschen willst du gewinnen. Das wurde ja Hudson Taylor angekredet. Er hat gesagt, ja, du wirst zu Chines. Er hat ihre Kleider angenommen, ihre Mode, ja auch sogar seine eigene der Frisur angepasst. Viele würden sagen, nein, du bist doch ein Engländer, das geht doch gar nicht. Was soll das? Wir haben christliche Tugenden. Nein. Geht es um ganz was anderes. Ich will den Menschen erreichen. Es gibt Missionare, die gehen irgendwo hin und nach 10 Jahren kennen sie die Sprache immer noch nicht. Natürlich, wenn es irgendein Stamm ist, wo man dann die gesamte Sprache neu lernen muss, ist was anderes. Ich kann mich erinnern, meine Schwester, sie war in China für 8 Jahre. Ich habe sie besucht und chinesische Sprache, also mindestens für mich, ist alles anders als einfach. Und wir waren dann auf dem Markt und meine Schwester sagte mir, du wirst sehen, die werden alle über uns reden. Ja, so 2 Bleichgesichter, wo da herumschleichen, ja. Und dann waren wir da und meine Schwester hat tatsächlich Chinesisch gelernt. Und auf dem Moment, wo sie hat angefangen, Chinesisch zu reden, hat sie die Menschen gewonnen. Sie haben Respekt gehabt, dass jemand sich anpasst. Das ist das positive Anpassen. Das muss auch geschehen. Wir müssen die Leute erreichen. Was tut Jesus? Über Jesus lesen wir, wo ging er hin? Markus Kapitel 2. Markus 2. Vers 15 und 17. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm noch folgten. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllner und Sündern aß, sprachen sie zu ihm, zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllner und Sündern? Verstehen wir diese Gedanken? Der Zöllner und die Sünder. Was brauchen sie? Die frohe, rettende Botschaft. Man wird nicht ein Teil der Sünder, geht aber sehr wohl zu den Sündern. Sie brauchen Jesus. Und Paulus sagt das auch in 1. Korinther 5, die Verse 9 bis 11. 1. Korinther 5, 9 bis 11, wo er sagt, ich habe euch in einem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsst ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Also er sagt, was? Mit den Ungläubigen, der Sünder, er braucht Christus. Ihr müsst ihn erreichen. Aber was geschieht, wenn es zu einer geistlichen Mischung kommt? Genau das ist das Problem. Dass wir anfangen zu tolerieren. Und da, was Vers 11 sagt, er, solche in der Gemeinde, die eigentlich das weltliche Leben und Christus verkündigen. Also das Sünderleben. Mit solchen, da ist er hart, sollt ihr nicht einmal essen. Das sind harte Worte, nicht? Das sehen wir. Paulus, er war nicht politisch korrekt. Wenn es um Heiligkeit ging, dann war er klar, ganz klar. Paulus ruft zu einer geistlichen Trennung. Ja, die Korinther nochmal, die wollten ein attraktives Christentum leben, wo man keine klaren Linien hat, wo die Botschaft nur noch oberflächlich ist, wo jeder so leben kann, wie er will. Und dann geschieht etwas, dass Sünde gar nicht mehr erwähnt wird, ja oft ist gar kein Thema. Der Ungläubige soll sich wohlfühlen in der Gemeinde. Stimmt das? Das ist jetzt eine heikle Frage, ja. Der Ungläubige soll sich nachher wohlfühlen. Wir haben nachher noch Gemeindekaffee. Er soll sich wohlfühlen da. Gemeinschaft. Er soll zur Eifersucht gereizt werden, wenn er sieht, wie gut es Christen miteinander haben, jung und alt, miteinander zur Ehre Gottes. Aber während er im Gottesdienst sitzt, soll er in Furcht und Zitter kommen. Und er soll merken, da ist ein heiliger Gott. Ein Gott, auf der einen Seite, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht. Aber dieser Gott ist ein verzehrender Feuer. Ein heiliger Gott. Die Sünde wird Gott nicht stehen lassen. Darum hat er uns so. Genau darum ist Christus für uns gestorben. Aber dieser Punkt der Anpassung, Political Correctness, ist eigentlich nichts anderes als Lüge. Die Wahrheit nicht mehr auszusprechen. Und nochmal, es muss nicht immer Liberalismus sein, das hineinkommt. Es gibt sehr unterschiedliche Arten Einflüsse, welche in die Gemeinde hineinkamen. Auch Gesetzlichkeit kann genau das gleiche Übel mit sich bringen. Genau das gleiche. Weil es geht auf die Kosten der Wahrheit von Christus. Und so lesen wir, gehen zurück zu unserem Text, 2. Korinther 6. Denn was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit. Nichts haben sie gemeinsam. Wir sind gerecht durch Christus, der uns aus der Gesetzlosigkeit herausgeholt hat. Also du hast keine Gemeinschaft mit dies, was gesetzlos ist. Also gesetzlos, das heißt gottlos ist. Und wir entfernen uns von der Gottlosigkeit. Nochmal, der Kind Gottes gerecht aus Gnade. Und dann, welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Jesus, das wahre Licht. Er kam in diese Welt, der dunkel war. Und da, wo Licht hineinkommt, muss eigentlich die Dunkelheit, die Finsternis, sich entfernen. Es genügt eine kleine Licht in einen dunklen Raum. Und schlussendlich, wenn man sich daran gewöhnt, wird alles sichtbar. Das Licht, wo Licht ist, hat das Finsternis keinen Platz. Das Licht muss erscheinen. Und so werden wir aus Christen, und Jesus selbst wird gesagt, ihr seid Salz und Licht dieser Welt. Licht, wie bringend Licht. Nun, wenn Christen das Licht nicht mehr leben, wenn Christen das Licht nicht mehr verkündigen, was geschieht dann? Was bekommt Raum? Finsternis. Es gibt oft diesen Satz, Ich habe das schon mehrmals erwähnt, Jesus liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich, oh ja. Der Mensch, geschaffen im Ebenbild Gottes. Aber eins kann er nie lieben. Die Sünde. Die Sünde. Geht nicht. Wenn er die Sünde liebt, dann musste Christus nicht sterben. Aber er liebt den Sünder, der Mensch. Aber nicht, damit er so bleibt, wie er ist. Weil wenn ich sage, er liebt dich so, wie du bist, dann bleib doch so, wie du bist. Aber er ist gestorben, damit du nicht mehr in diesem Zustand bleibst, in dem du bist oder warst. Und so eine neue Schöpfung wirst. Und so nochmal diese klare Trennung. Das sind ja eigentlich rhetorische Fragen. Welche Verbindung hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Ist ja klar. Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Belial ist ein Ausdruck, das nichts nütze, heißt das, Belial. Ist ein Ausdruck für den Teufel. Christus und der Teufel haben nichts gemeinsam. Nichts. Und wir müssen sehen, alles, was nicht Christus meint, was nicht zu Verherrlichung Gottes schlussendlich dient, ist schlussendlich vom Teufel. Weiter stellt Paulus diese rhetorische Frage, welchen Anteil hat der Gläubige mit einem Ungläubigen? Freundschaft mit einem Ungläubigen? Ja, aber eine geistliche Verbindung? Nein, es geht nicht. Es wird nicht klappen. Und da muss man ein Thema ansprechen in der Ehe. Die jungen Leute in der Gemeinde, bei uns auch in Dübendorf, die sagen, wir schärfen es immer wieder ein. Eine Freundschaft, der schlussendlich zur Ehe führen sollte. Darum geht man eine Freundschaft hinein von Mann und Frau, die führt schlussendlich zur Ehe. Da geht diese Mischung nicht. Christ und Welt. Das ist genau diese Joch. Ja, vielleicht habt ihr Beispiele, wo es gut ging. Ich habe etliche solcher Beispiele, wo Christen ungehorsam waren. Sie gingen in eine Freundschaft hinein, sie haben schlussendlich der Person geheiratet und der Person hat sich bekehrt. Aber wer auf dies aufbaut, baut auf seine Begierde auf. Es ist Gottes Gnade allein. Es ist Gebet von vielen Geschwistern, von Eltern und Großeltern, wo zu dies geführt haben. Aber wenn du darauf aufbaust, dann stellst du deine eigene Wille über Gottes Wille. Gott sei Dank ist er ein gnädiger, geduldiger Gott. Aber solche Freundschaften ist nicht dies, was Gott von uns erwartet. Also es ist, nochmal, welcher Anteil einer Gläubigen mit einem Ungläubigen. Und da kommt ein heikles Thema noch hinein. Das wurde ich gerade am Freitag gefragt von der Jugend. Ja, wie ist es dann geschäftlich? Geschäftlich. Und da kann ich euch nicht einen Ja-Nein-Antwort geben. Das ist sehr situativ. Aber wenn diese Situation und dieses Geschäft und das geschäftliche Abkommen oder weiß ich, wo du drin bist, wenn es dich wegführt von Christus, wenn du dadurch Kompromisse hineingehst, wenn du nicht mehr Christus verherrlichen kannst, wenn dieser Vertrag, dieser Abkommen, diese Unterschrift dich eigentlich hindert, dein christliches Leben zu führen, dann bist du in eine fremdartige Joch hineingegangen, weil es geht auf Kosten von unserem Glaube, von Christus. Und da muss ich noch ein heikles Thema ansprechen, geht vielleicht die meisten von uns gar nichts an, also eigentlich kann ich weitermachen, ich spreche es trotzdem an. Viele Eltern haben dieses Dilemma. Die Kinder wollen im Sportverein. Sport ist etwas Gesundes und Gutes für Kinder, auch für Erwachsene, ja, so ganz nebenbei. Aber teilweise ist das Problem was? Es ist immer am Sonntag. Es nimmt sehr viel Zeit weg. Und ich habe so viele Beispiele auch von unserer Gemeinde, wo oder die Eltern sich bewusst für den Sport entschieden haben. Das ging auf den Kosten von jungscher Arbeit, von später der Teenie-Arbeit. Und man hat die Kinder fast ohne Ausnahme in der Jugend nicht mehr gesehen. Und die meisten von denen sind auch in der Welt gelandet. Die meisten. Warum? Da haben Eltern eine Entscheidung getroffen. Und die Kinder sind Opfer geworden, ihre Eltern. Ihre Eltern. Ja, ich sag mal, Fußball ist ja was Schönes. Aber wenn durchs Fußball mein Sohn nie mehr in der Jungschau geht später, ist er erst 5, dann habe ich versagt. Und der Gottesdienst nicht mehr möglich ist, weil jeden Sonntag diese Wettkämpfe sind. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Und dennoch, das ist genau dies, was Paulus da anspricht. Das hat mal ein Prediger gesagt, der Teufel baut, bitte erschreckt nicht, Vereine, und Gott baut Gemeinde. Ja. Nicht jeder Verein ist. Ja. Wir stehen uns, okay? Und dann geht er noch eine Stufe weiter, wo Paulus sagt, welcher Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbilder? Tempel Gottes mit Götzenbilder? Keinen. Gott teilt seine Ehre nicht. Lass uns nicht vergessen, die ersten 3 Geboten. Kein anderer Gott dienen, kein Bildnis zu machen und Gottes Namen nicht missbrauchen. Gott teilt seine Ehre nicht. Der Tempel Gottes und Götzen sind unvereinbar. Sie passen nicht zueinander. Und wir, sagt er, wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Wir, ja, jeder einzelne von uns in diesem Raum, der ein Kind Gottes ist, der wird als Tempel Gottes gesehen. Die Gemeinde als sich, als Tempel Gottes, denn Gott wohnt in uns. Vers 16b. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Paulus benutzt da alttestamentliche Verse. Auch dies, was an Israel gesagt wurde, was auch für Israel gilt, und er benutzt es. Und sagt, genauso die Gemeinde, genauso auch ihr. Die Verheißung an Israel und der Art, die Gott Israel berufen hat, hat sich erfüllt in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist was? Nochmal, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ja, die Gemeinde ist auch Volk Gottes. Galaterbrief können wir sagen, auch Abraham ist unser Vater, ja, der geistliche Vater. Gott ist heilig, darum ist die Gemeinde heilig. Darum sind Kinder Gottes heilig. Heilig heißt abgesondert. Abgesondert. Auf dem Moment, wo du dich bekehrt hast, bist du zu einer neuen Schöpfung geworden. Abgesondert für ihn. Und deshalb der Befehl in Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch annehmen. Das ist ein Zitat auch wieder aus dem Alten Testament von dieser wunderbare Prophet Jesaja. Jesaja 52, Vers 11. Nochmal darum, geht aus ihrer Mitte hinaus. Sondert euch ab, spricht der Herr. Absondern, ja. Wir wollen uns absondern. Aber wie? Was habe ich gesagt? Wie? Ganz klar, wir fliehen nicht. Also wir gehen nicht weg von der Gesellschaft. Wir sind ein Teil der Gesellschaft. Aber wir sondern uns ab von dies, was böse ist. Wir entfernen dies, was böse ist. Was unser geistliches Leben stören kann. Meine Tochter, die ist gestern aus England zurückgekommen. Sie hat da einen Sprachaufenthalt gemacht. Und sie hat mir etwas sehr Erfreuliches erzählt. Ich sage, Papa, jetzt, wo ich Englisch verstehe, verstehe ich auch die Lieder, wo ich höre. Na und, was heißt das? Ich kann die meisten Lieder nicht mehr hören. Ich kann sie nicht mehr hören. Das ist aber genau dieser Punkt, eine Entscheidung absondern, zu entfernen, was uns wegführt. Aber wir müssen sehen, das Ganze hat noch einen viel tieferen Aspekt. Weil das, was in der Welt ist, ist für die meisten von uns klar. Mit dem wollen wir nichts eins zu haben. Aber die größte Verführung ist nicht von die, wo draußen sind, sondern innerhalb der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde. Es können theologische Schulen sein. Ich habe euch das schon erzählt, wie ein bekannter Prediger mir gesagt hat, wenn du deinen Glauben verlieren willst, dann geh Theologie studieren. Also in einer der Unis in der Schweiz. Die meisten Lehrer sind weder gottesfürchtig noch gläubig. Dann verlierst du deinen Glauben. Es kommt eine liberale Theologie hinein. Bibelkritik. Bibelkritik, das ist in so vielen Gemeinden, in aller Munde, ganz normal geworden. Wisst ihr, auch ich verstehe nicht alles, was in der Bibel steht. Ich habe viele, viele Fragen. Heute Morgen am Zug dahin habe ich nochmal die ganze erste, zweite Korinther gelesen, dieser erste Teil davon. Ich habe nochmal zwei Fragezeichen mehr in meiner Bibel. Ich stelle aber nicht Gott in Frage, ich stelle mein Intellekt in Frage und ich weiß ganz genau, Gottes Wort ist wahr und vollkommen. Ich aber muss in Demut vor Gott gehen. Sag, Herr, ich brauche deinen Geist. Öffne du meine Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Wort. So etwas Wichtiges. Und so oft machen wir es genau anders. Wir beten Gott nicht mehr um seine Weisheit und durch menschlichen Verstand beginnen wir, das Wort Gottes zu verstehen. Und wir passen uns den Weltlauf an und dann ist der Hölle los in der Gemeinde. Und Geschwister, es kommt schleichend. Liberale Theologie, Bibelkritik, ein gewisser falscher ökumenischer Gedankengut, Liberalismus, heidnische Einflüsse. Und ich möchte das jetzt ein bisschen hart sein. In unserer Zeit, in aller Munde, in aller Gemeinde, fast auch in der Schweiz, ist das die Frauenfrage. Die Frauenfrage ist eine Frage, die nicht unwichtig ist, aber biblisch sehr klar zu antworten. Muss man gar nicht lang diskutieren. Es ist so klar, dass es so traurig ist, dass man es nicht mehr versteht. Nein, man will es nicht verstehen. Man will es nicht verstehen. Und man zerstört eine vollkommene biblische, göttliche Ordnung, der geschaffen wurde vor der Sündefall. Siehe 1. Timotheus Kapitel 2. Das Miteinander, Füreinander, mit unterschiedlicher Aufgabe. Und auch da, die Gemeinde, die Kirche passt sich an. Wem passen wir uns an? Der Weltlauf. Der Weltlauf. Und wehe uns. Wir sind ein Tempel Gottes. Nochmal, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch an aufnehmen. Nochmal, nichts Unreines. Geistlich nicht. Nicht aber auch im Intellekt. Im Gespräch am Freitagabend mit etlichen Jugend haben Jugendliche mir ganz offen gesagt, weißt du, wir können nicht mehr konzentriert lesen. Uns geht etwas verloren. Und das hat eine riesige Wirkung, eine große Wirkung, auch der Art und Weise, wie man das Wort Gottes liest. Sagt mir einer, ich kann kein Kapitel lesen, ohne dass ich dazwischen nicht dreimal mein Handy rausrolle und ein kurzer, ich weiß nicht, was das ist, so ein Glücksgefühl, dass ich etwas angeschaut habe. Noch ein Short mehr oder zwei oder drei oder vier oder fünf und so weiter. Kommt vielleicht für die meisten von uns da fremd vor. Aber es ist ein großes Problem. Und so kann sich Gottes Wahrheit uns gar nicht mehr offenbaren. Wir sind nicht mehr konzentriert im Wort. Und Gott kann nicht mehr zu uns reden. Was über die nächsten Generationen kommt, und ich, sind viele von uns auch damit infiziert, ist grausam. Wenn wir nicht lernen, mit diesen Medien umzugehen, uns bewusst davon zu entfernen. Entfernen. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr beten geht, geht in das stille Kämmerlein, ihr und allein mit Gott. Alles andere muss weichen. Muss weichen. Und er sagt, ich will euch aufnehmen. Und nicht vergessen, wie hat er uns genannt? Tempel Gottes. Es lohnt sich mal, das Alte Testament durchzunehmen und Gedanken über den Tempel machen. Die Art und Weise, wie Jesus selbst den Tempel sieht, das Haus meines Vaters, sagt er. Und dann Vers 18, und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann Vers 1, von Kapitel 7, weil ihr nun diese Verheißungen habt. Ja, welche Verheißungen haben wir? Welche Verheißungen? Von Gottes Gegenwart. Gott wohnt in uns. Verstehen wir es, dass Gott in uns wohnt? Gott wohnt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist? Ist es uns bewusst, was das heißt? Wir in der Gemeindezeitalter erleben dies, was keine Generation vor uns erlebt hat. Also vor Gemeindezeitalter. Keine Zeitalter vorher. Gott war für Israel, aber Gott lebt in uns. Ich und mein Vater, sagt Jesus, werden in euch wohnen. Der Geist Gottes. Gott wohnt in dir. Ist dir sichtbar? Erkennt man, dass Gott in uns und in dir wohnt? Ja, wir haben diese Verheißung von Gottes Gegenwart. Ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln. Wir haben eine göttliche Zugehörigkeit. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Annahme durch Gott. Ich werde euch aufnehmen, lesen wir. Und dann, so wunderbar, diese kindliche Beziehung zu Gott. Ich werde euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Gott ist nicht ein ein Gott, der weit entfernt ist. Er ist ein Gott, der eine Beziehung mit uns will. Er wohnt in uns und wir können zum Gott, dem Vater gehen, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und wir können aber Vater sagen. Hast du diese Art Beziehung mit deinem Gott? Mit deinem Erlöser? Hast du diese Freimütigkeit, zu ihm zu gehen und alles vor ihm zu bringen, deine Schwäche, deine Kämpfe? Wisst ihr, er weiß es ja schon. Also bring es vor ihm, rede mit ihm. Habe eine Beziehung mit einem lebendigen Gott. Hast du diese Art Beziehung? Und deshalb, weil wir diese Verheißungen haben, sagt uns das Vers, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung. Von aller Befleckung, ohne Ausnahme. Alles, was nicht Christus meint, alles, was uns wegführt von Gott. Jegliche Joch, wo wir aufgenommen haben, wo uns weg von Christus führt. Jegliche Aktivität, jegliche Gedankengut, was wir hören, was wir sehen, wir wollen alles entfernen. Alle Befleckung des Fleisches und des Geistes. Warum? Zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Vollendung der Heiligkeit. Durch Christus. In Christus ist jeder, der ein Kind Gottes ist, gerechtfertigt. Gerecht, heilig und darum abgesondert für Gott. Wir sind Söhne Gottes geworden. Aber weil wir dies geworden sind, eine Stellung, wo kein Kraft dieser Welt uns wegnehmen kann. Kein Kraft dieser Welt. Das muss uns bewusst sein. Aber genau darum, lass uns auch wie Kinder Gottes leben. In jeder Hinsicht. Und alles entfernen, was nicht Gott meint. Was nicht Christus meint. Das braucht Mut teilweise. Das ist nicht immer so einfach. Und das befremdet die, wo draußen sind, dass wir nicht mehr so wandeln wollen, wie wir mal gewandelt haben. Dass wir auf einmal ethische, moralische Werte haben. Dass wir sogar dies bezeugen, was der Welt heute fremd ist. Und dennoch, es ist Gott nicht fremd. Wir wollen Christus lieben und es soll sichtbar sein, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für dein Wort, für diesen Ruf und diese Passion eines Paulus, diese Liebe, welche er hatte für die Gemeinde, aber auch diese Klarheit, oh Herr. Klarheit ist dies, was oft so fehlt. Aber heute hast du klar zu uns geredet, Herr, durch dein Wort. Ja, Herr, danke für deine Liebe, für deine Gnade, wo du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, dass alle Schuld du auf dich genommen hast, dass du uns versiegelt hast mit deinem Heiligen Geist, dass du in uns wohnst und wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, Tempel Gottes. Dass du uns alles gegeben hast, um als Sieger voranzugehen. Dass wir zu dir kommen dürfen, aber Vater sagen, eine engere Beziehung dürfen haben und in eine totale Abhängigkeit von dir bewusst leben dürfen. Und danke, Herr, dass auch dann, wenn wir fallen, du bist dennoch da und treu. Aber so wollen wir auch dies wahrnehmen, was du uns gegeben hast, damit wir nicht fallen. Wir wollen dies entfernen, was uns zu Fall bringt, um in dieser Abhängigkeit von dir zu bleiben. Dass es sichtbar ist, dass du in uns lebst und nicht wir mehr leben. O Herr, du siehst uns, du kennst uns. Und danke, dass wir jetzt als Gemeinde am Tisch des Herrn kommen dürfen. Uns erinnern, dass du, Vater, uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir eben nicht in diesem Zustand bleiben, in dem wir einmal waren. Durch das kostbare Blut Jesu Christi, durch den Tod Jesu Christi, ist unsere Schuld weggenommen worden. Alles wurde vergeben. Und das wollen wir uns jetzt erinnern, Herr. Danke dafür. Amen. Thank you.